Hier ist Radio X, euer Frankfurter Stadtradio. Ihr hört uns über Antenne auf der Ultrakurzwelle 91,8 MHz und im Frankfurter Kabelnetz auf der Frequenz 99,85. Es ist Montag und der Uhrenvergleich im Studio ist eindeutig. Es ist 20 Uhr und damit Zeit für...
Radio Sub, jeden Montag neu. Radio Sub, wie ich mich freu. Schwule News und Infos pur aus Politik und Subkultur.
Mein Name ist Wolfgang Frey und ich begrüße euch zur 480. Radio-Sub-Sendung. Heute mit einem unangenehmen Thema, HIV und AIDS. Fast 40 Millionen Menschen leben heute weltweit mit dem Virus und seit der Erreger vor einem Vierteljahrhundert erstmals richtig identifiziert und wissenschaftlich beschrieben wurde, sind 25 Millionen Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben. Wir wollen heute nicht die ganze Geschichte von HIV und AIDS aufrollen, aber bei uns kommen heute Menschen zu Wort, die ihre Geschichte dazu erzählen. Geschichten davon, wie sich in letzter Zeit eine ganze Menge verändert hat im Umgang mit der Krankheit. Wie sich die Angst vor HIV und AIDS in Sorglosigkeit verwandelt hat. Wir sprechen mit einem Frankfurter Arzt, der uns aus seinem Praxisalltag berichten wird. Wir sprechen mit einem Experten des Berliner Robert-Koch-Instituts, der den Wandel im Umgang mit HIV in einer Studie untersucht hat und neue Behandlungsstrategien vorschlägt. Und wir sprechen mit Robert Beckmann aus Offenbach. Er erzählt uns heute seine Geschichte. Robert ist HIV-positiv. Er lebt seit über 10 Jahren mit dem Virus. Robert Beckmann ist positiv, seit 13 Jahren. Er war damals 36. Er hatte gerade einen Mann kennengelernt und sie entschieden sich zusammen zu sein. Sie sprachen auch über HIV. Robert war kurz zuvor im Krankenhaus gewesen und da wurden viele Tests gemacht. Auch ein HIV-Test. Und der war negativ. Es passierte irgendwann im ersten halben Jahr ihrer Beziehung. An dem Abend, als die Gummis alle waren. Irgendwann, sagt Robert Beckmann heute, muss man jemand auch vertrauen können in einer Beziehung. Sein Partner wusste offenbar selbst nicht, was mit ihm los war. Er hat das wohl einfach verdrängt, sagt Robert. Wie so vieles. Robert Beckmann lebt seitdem mit dem Virus. In Offenbach engagiert er sich seit ein paar Jahren bei der AIDS-Hilfe. Dort habe ich ihn besucht und ihn gefragt, wie das ist, Leben mit HIV.
Es war sehr unterschiedlich. Ich habe in den letzten 13 Jahren, also in den letzten 7 Jahren wieder gut aufgebaut. Ich war vor 7 Jahren relativ fertig. Aber ich hatte wirklich Phasen, wo ich gar nicht mehr leben wollte. Also die HIV-Infektion habe ich mir in einer Beziehung zugezogen. Also es ist nicht immer so irgendwo draußen auf dem Acker oder irgendwo beim Cruisen. In der Beziehung, man hat über HIV gesprochen. Man hatte über negative Tests gesprochen, die man allerdings nicht gegenseitig gesichtet hatte, die vor kurzem gelaufen waren. Bei mir wusste ich Bescheid, ich hatte einen negativen Test, ich war frisch im Krankenhaus gewesen. Und dem anderen habe ich halt geglaubt, es lief auf Vertrauen. Und das war halt eine Special Form von Sex, eben es war Analsex. Und das ist halt die beste Ansteckungsmöglichkeit, wenn du da kein Kondom hast. Und das ist die bestmöglichste Ansteckungsmöglichkeit, habe ich halt wahrgenommen. Der hat viel verdrängt, also hat mich nicht absichtlich angesteckt, sondern es war wirklich, er hat sein Problem weggelegt und hat, also vergessen kann man das nicht, aber er hat es schlicht nicht bearbeitet.
Der Frankfurter HIV-Schwerpunktarzt Stefan Schlesinger hat seit 18 Jahren eine Praxis in Frankfurt. Von Anfang an hat er sich auch mit HIV und AIDS befasst. Heute betreut er rund 100 Patienten. Zwischenzeitlich, so schien es, war HIV, wenn auch nicht heilbar, so doch zumindest in den Griff zu kriegen, dank besserer Medikamente. Seit einiger Zeit beobachtet Stefan Schlesinger allerdings eine neue Sorglosigkeit. Stefan Schlesinger ist jetzt bei uns am Telefon. Einen schönen guten Abend. Worin drückt sich diese Sorglosigkeit in der Praxis denn aus?
Ja, im Wesentlichen eigentlich dahin, schönen guten Abend erstmal auch zurück. Im Wesentlichen eigentlich dadurch, dass die Infektionsraten steigen. Also wir finden insbesondere bei jungen Schwulen, aber auch so im sogenannten guten Mittelalter, doch steigende Infektionszahlen.
Das ist das eine, das wird ja auch immer in den Statistiken festgestellt, auch jetzt gerade wieder am Freitag zum Welt-AIDS-Tag, dass wir Ansteckungszahlen auf hohem Niveau haben. Aber Sie haben auch noch was anderes festgestellt, dass auch eine neue Sorglosigkeit sozusagen um sich greift, wenn die Leute bereits infiziert sind.
Ja, das finde ich eigentlich fast noch erschreckender, oder ich weiß nicht genau, was ich eigentlich schlimmer finde. Ich finde beides schlimm, klar. Dass ich immer wieder feststelle, es kommen Patienten eigentlich sehr spät, um nicht zu sagen zu spät. Also wenn ich dann jemand zum ersten Mal in der Praxis sehe und der hat schon eine Lungenentzündung oder der hat schon eine Augenentzündung oder sonst was an Vollbild-AIDS-Erkrankungen, dann ist das natürlich eigentlich sehr spät, um nicht zu sagen zu spät und im Grunde genommen völlig überflüssig, insbesondere dann, wenn es sich um jemand handelt, der weiß, dass er HIV-positiv ist. Also da gibt es auch nochmal, Entschuldigung, darf ich das noch schnell sagen, da gibt es auch nochmal eigentlich zwei Aspekte, nämlich der eine, der sich nicht testen lässt und dadurch gar nicht weiß, dass er HIV-positiv ist.
Mhm.
Und der zweite, der weiß, dass er HIV-positiv ist, sich aber nicht drum kümmert.
Aber die Behandlungsmöglichkeiten sind ja heute gar nicht so schlecht. Das soll ja jetzt keine Einladung sein, sich HIV zuzuziehen. Aber es ist behandelbar. Und wie Sie sagen, je früher man kommt, auch desto besser, wie ich Sie verstanden habe. Was kann man denn oder wie kann man denn heute behandeln im Unterschied zu früher?
Also wir behandeln heute mit mehreren Medikamenten. Und das Wichtige ist, mehreren Medikamenten gleichzeitig. Und das Wichtige ist, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Es geht darum, schon zu behandeln, wenn das Immunsystem noch einigermaßen fit ist und nicht zu warten, bis die Helferzellen, das ist sowas, was man immer zählt, einschlägigen ist das bekannt, zu gucken, dass die nicht zu niedrig sind, weil sie sich dann schlechter erholen. Also ein Immunsystem, was ganz am Boden liegt, erholt sich einfach viel schlechter als eins, was noch so halbwegs intakt ist.
Das heißt also, sobald ich ein positives Testergebnis habe, sollte ich zum Arzt gehen. Das ist das eine. Und wie schätzen Sie denn jetzt oder was sind Ihre Erfahrungen aus der Praxis mit dieser Medikation? Wie wirkt die? Hält die das Ausbrechen der eigentlichen Krankheit AIDS gut auf? Wie leben die Patienten mit den Nebenwirkungen, von denen man auch immer wieder hört?
Die Medikamente sind schon ganz prima. Dergestalt, dass sie wirken. Es gibt natürlich das Problem der sogenannten Resistenzentwicklung. Das heißt, HIV verändert sich und wird dadurch resistent gegen Medikament A oder B oder C. Das ist aber insoweit in den Griff zu kriegen, als dass es immer wieder neue Medikamente gibt, die dann einen anderen Wirkungsmechanismus haben oder eben doch noch wirken.
Ist es denn so, dass man, wenn man jetzt HIV-positiv ist, dass man das Ausbrechen der Krankheit, der eigentlichen Krankheit AIDS, ganz verhindern kann durch die Medikamente?
Das ist jetzt so eine Gewissensfrage, die Sie mir da stellen. Natürlich gibt es auch im Jahr 2006 noch Patienten mit AIDS. Aber wenn ich das vergleiche mit vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, das ist ja so ein Zeitraum, den ich überblicke, dann ist es natürlich viel, viel, viel besser als das damals war.
Also das heißt, die Medikamente haben sich weiterentwickelt. Wie stehen denn die Chancen auf eine Heilung durch diese Medikamente? Ist da irgendwas in Sicht oder wie sind die Chancen, sich vielleicht irgendwann mal auch dagegen impfen zu können?
Bin ich ziemlich pessimistisch. In Bezug auf Impfung, es laufen wohl einige Studien, aber ich sehe da nichts am Horizont für den bereits HIV-Infizierten schon gar nicht. Für Nicht-Infizierte, ob es da eine Impfung mal geben wird, ist ganz schwer zu beurteilen, einfach aufgrund der Veränderlichkeit des Virus. Das ist das Gemeine an dem Biest, dass es sich so schnell verändert und dadurch Impfstoffe eigentlich nicht greifen.
Also das Beste ist dann nach wie vor, es gar nicht erst zu bekommen. Können Sie für uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich denn beachten muss, damit ich es nicht bekomme?
Ja, gut. Also die guten alten Regeln des Safer Sex gelten auch 2006 noch. Also sprich Kondome benutzen und so weiter. Was ich ein häufiges Problem finde in den Empfehlungen, die es ja von AIDS-Hilfe und sonst anderen Stellen auch gibt, insoweit muss ich mich da, glaube ich, jetzt nicht so weit ausbreiten. Was ich aber ein Problem finde, ist das mit den Blasen. Wir können ja hier ruhig mal Deutsch reden. Und
wir werden morgen früh wiederholt und wir müssen schon für die vormittägliche Wiederholung um 11 Uhr an unsere Kinderzuhörer denken.
Also, ich möchte aber trotzdem sagen, also ich denke, beim Blasen, das ist ein Problem, weil das auch nicht ganz ungefährlich ist.
Hat man jetzt rausgefunden?
Ich denke, dass ich einige Patienten habe, die sich auf dem Wege infiziert haben.
Mhm. Gut, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Danke nach Frankfurt.
Danke ebenso.
Wir haben gehört, Safer Sex ist nach wie vor der beste Schutz vor HIV.
Wir haben es eben im Gespräch mit dem HIV-Schwerpunktarzt Stefan Schlesinger gehört. Die Therapien verlängern das Leben mit HIV. Doch auch wenn die großen Pharmakonzerne in ihren Anzeigenkampagnen so tun, als sei ein Leben mit dem Virus gar nicht so schlimm, es gibt Einschränkungen. Robert Beckmann.
Also wirklich die Einschränkungen, was ja ganz doof, Magen-Darm-Trakt. Also wenn du in dem Moment gar nicht ausgehen kannst, weil du einen riesen Blähbauch hast, weil du nur auf der Toilette hängst tagelang, weil du abnimmst, weil du Gewichtsverlust hast, weil du appetitlos bist, weil du Fieberschübe hast, weil du einfach manchmal dann die Tabletten blockierst, weil du sagst, mir wird eh nur schlecht davon. All dieses, die psychischen Probleme habe ich ja, glaube ich, schon benannt gehabt, die ich am meisten hatte. Aber ich erlebe es bei anderen, dass die körperlichen total überwiegen und dass die der Körperumbau, ich hatte zum Beispiel schon mal ausgesehen, kein Hinter mehr, das Gesicht war total wie von irgendeinem Biafra-Kind. Ich hatte mein normales Gewicht, also diese Fettumverteilung, die hatte ich also auch. Und da haben wir schon mit Anabolika gegen gearbeitet, das ist ja ein ungesundes Zeug, aber ich habe das ein Jahr genommen. In Schüben, um wieder normal auszusehen. Ich kenne andere Leute, die haben hier wirklich Implantate drin, damit sie normale Backen haben. Die haben Sitzpolster im Bobbes sich implantieren lassen, damit sie wieder ein Mensch sind. Also wir Schwule haben ja auch so ein bisschen Ästhetik und wir sahen für uns selber total unästhetisch aus. Ich fand mich selber total, wie soll ich sagen, ich habe mir nicht mehr gefallen und der Spaß ja langsam auf. Ja. Also der Körper hat sich deformiert und hat überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Ja, die Tabletten bringen sowieso auf Dauer eine riesen Leberbelastung und wenn du dann nebenbei noch, was ich ja nicht so tue, Drogen und viel Alkohol nimmst, dann verkürzt du dein Leben um wirklich ein paar 30%, das kann man überall nachlesen. Und wenn du jetzt 20, 30 Jahre Lebenserwartung hast, nimmst dann 10 oder 30% davon weg, dann also du verkürzt dein Leben schlicht. Du kannst nicht normal Party feiern, du kannst nicht so oft Party feiern, du kannst auch nicht so viel Sport, du bist schneller müde. Wenn ich vom Schwimmen komme zum Beispiel, ich mache Konditionstraining ein paar Mal im Monat, ich schwimme aber sehr langsam, dann bin ich erst einmal ein Fall fürs Bett. Wenn ich früher vom Schwimmen gekommen bin, hat man was getrunken, ist noch ausgegangen, das kannst du knicken. Und vor allen Dingen, das brauchst du ja keinem zu zeigen. Die wollen dich mit Energie erleben und die interessieren sich nicht für dich. Müde in der Zähne abhängen, das vermeide ich immer. Deswegen gehe ich, wenn ich überhaupt noch ausgehe, nachts raus, nachdem ich geschlafen habe, dann sind die anderen schon ein bisschen haben die vorgefeiert und dann passe ich dann dazu und halte den Rest mit aus. Aber die komplette Party, die packe ich doch gar nicht mehr.
Medikamente sind das eine, die Nebenwirkungen das andere. Und dazu kommt das zweite Mal die Angst vor dem Coming-out. Nicht nur schwul, sondern auch noch positiv. Robert Beckmann hat seine Infektion auf der Arbeit bis zum Schluss verschwiegen.
Solange ich noch bei meinem Arbeitgeber Lufthansa beschäftigt war und meine Medikation auf dem Schreibtisch stehen hatte, konnte ich das für mich nicht benennen. Ich hatte immer große Angst, deswegen ausgegrenzt zu werden. Und als ich dann in eine Krise kam, dass ich meine Arbeit nicht mehr packte, weil die Medikamente halt auf die Psyche gingen, die Belastbarkeitsgrenze. Arbeit konnte ich alles machen, aber wenn mir jemand blöd kam, wurde ich immer aggressiver, ich wurde hektischer, hatte kein Privatleben mehr und bin dann praktisch richtig an die Wand gefahren mit meiner Psyche. Also die Arbeit, die ich zwar in der Sache erpackte, meine letzte Jahresbeurteilung bei mir in der Firma war folgendermaßen, also Arbeitsleistung, mehr musst du nicht tun, du tust eigentlich schon so viel, aber du weißt ja, wie du bist. Das war ein Personalgespräch und ich wusste, wie ich war. Ich bin ein paar Mal, wenn die Drucker im Büro ausgefallen sind, ich war gerade allein im Büro, die Flugwelle war Richtung Abflug, dann bin ich teilweise ausgerastet, stand mal trommelnd an der Scheibe und wusste nicht mehr, wer ich war. Die hatten Angst vor mir.
Das Robert-Koch-Institut in Berlin zählt regelmäßig die HIV-Infektionen in Deutschland und hat auch vergangene Woche erst wieder die aktuellen Zahlen zu der tödlichen Infektionskrankheit vorgelegt. Derzeit leben in Deutschland 56.000 Menschen mit dem Virus. Die große Mehrheit von ihnen, 34.000, sind Männer, die Sex mit Männern haben. Die Neuinfektionen gehen nicht zurück, sie stagnieren seit einigen Jahren auf hohem Niveau. Vor allem bei Schwulen beobachtet das Robert-Koch-Institut eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit der Infektionsgefahr. Vor rund einem Jahr hat das Institut eine Studie gestartet, um die Gründe dafür herauszufinden. Inzwischen gibt es erste Ergebnisse. Dazu habe ich mit Ulrich Markus gesprochen. Er ist der stellvertretende Leiter des Fachgebiets HIV am Robert-Koch-Institut. Ich habe ihn gefragt, woran es liegt, dass HIV bei Schwulen nach wie vor um sich greift.
Da gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass die Zahl der lebenden HIV-Infizierten seit etwa 10 Jahren kontinuierlich zunimmt, weil weniger Menschen an AIDS versterben. Ein weiterer Grund ist, dass die Präventionsstrategien, die Menschen verwenden, um sich vor HIV zu schützen, sich wandeln in den letzten Jahren.
Was haben Sie denn rausgefunden in Ihrer Studie und wen haben Sie dort befragt nach den Präventionsstrategien?
Wir haben schwule Männer befragt. Die meisten der Befragten haben wir über das Internet gewonnen und da haben wir mit verschiedenen schwulen Portalen zusammengearbeitet, sodass wir da auch einen relativ breiten Querschnitt von Personen erreicht haben.
Und was haben die jetzt zum Thema Prävention gesagt? Also Sie haben ja auch in Baerbock-Portalen nachgefragt. Was sind da für Argumente gekommen, aufs Gummi zu verzichten oder es zu nehmen?
Also gerade bei Befragten, die wir über Baerbock-Portale gewinnen konnten, hat uns besonders interessiert, unter welchen Bedingungen diese denn auf Verwendung von Kondomen verzichten würden. Und da zeigt sich, dass zumindest von der Intention her ganz klar ist, dass auf die Verwendung von Kondomen vor allem dann verzichtet werden soll, wenn der Partner denselben HIV-Serostatus hat.
Also es geht nicht darum, dort Leute extra anzustecken, sondern da suchen Positive nach Positiven und Negative nach Negativen.
Genau.
Was bedeutet das jetzt für die steigende Ansteckungszahl? Also offenbar sind diese Absprachen ja auch nicht immer nachprüfbar oder wasserdicht.
Also wir sehen hier besonders ein Problem der Kommunikation zwischen den Personen. Diese Intention wird offensichtlich nicht immer so richtig umgesetzt, weil es schwierig ist, sich offen über den HIV-Status zu unterhalten. Und dann werden Annahmen gemacht. Und eine Annahme, die wahrscheinlich häufig gemacht wird, ist von HIV-Positiven, wenn sie einen Partner treffen, der bereit ist, auf die Verwendung von Kondomen zu verzichten, dann wird angenommen, dass dieser Partner ebenfalls positiv ist. Wenn ein HIV-Negativer einen Partner trifft, der bereit ist, auf die Verwendung von Kondomen zu verzichten, dann wird er häufig annehmen, dass der Partner ebenfalls negativ ist. Das heißt, wenn hier keine explizite Kommunikation stattfindet, dann kann es leicht zu Missverständnissen kommen.
Ist das für Sie ein Grund, diese Haltung einfach darauf zu vertrauen und vielleicht manchmal nicht genauer nachzufragen, dass die Infektionszahlen auf sehr hohem Niveau stagnieren im Moment?
Das ist ein Faktor. Es gibt sicherlich noch mehr Faktoren. Ein Faktor, der ebenfalls, glaube ich, besonders wichtig ist, ist die Zunahme von anderen sexuell übertragbaren Infektionen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und diese Infektionen können als Kofaktoren wirken. Das heißt, die Übertragbarkeit von HIV erleichtern. Das heißt, wenn diese Infektionen zunehmen und HIV-Infizierte oder Nicht-Infizierte solche Infektionen haben, dann kann dadurch die HIV-Infektion leichter weitergegeben werden bzw. leichter erworben werden.
Das heißt, wenn ich mich beim Sex ohne Kondom mit Syphilis anstecke oder mit Tripper, dann sind auch die Chancen oder das Risiko ist dann größer, dass ich mich auch mit HIV infiziere.
Dann steigt die Übertragungswahrscheinlichkeit, wenn ein Kontakt mit HIV stattfindet.
Was bedeutet das denn jetzt, Ihre Ergebnisse aus der Studie zum Sexualverhalten, für die Prävention? Müssen da neue Ansätze her?
Also ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, inwiefern man die Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten auch unter präventiven Gesichtspunkten sehen kann. Das heißt, die Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten führt zu einer Verringerung der Viruskonzentration und damit auch zu einer Verringerung der Übertragungsfähigkeit.
Also das heißt, wenn ich eine Therapie mache und die Tabletten nehme, sinkt die Viruslast und ich bin nicht so infektiös für andere.
Genau.
Und da sagen Sie, muss ich jetzt in der ärztlichen Therapie etwas ändern, dass die Leute früher als bisher die Tabletten bekommen?
Wir hatten ja eine Änderung der Therapiestrategien etwa um das Jahr 2000 herum, die dazu geführt hat, dass der Behandlungsbeginn deutlich nach hinten geschoben worden ist im Verlauf einer Infektion. Das heißt, HIV-Infizierte werden heute sehr viel, da wird heute sehr viel später mit einer Behandlung begonnen als 1996. Das war damals auch natürlich gerechtfertigt, weil man gesehen hat, dass diese Medikamente auch erhebliche Nebenwirkungen, vor allem unangenehme Langzeitnebenwirkungen haben. Inzwischen sind die Medikamente aber auch besser verträglich geworden und die Nebenwirkungen sind nicht mehr so ausgeprägt, sodass man, glaube ich, inzwischen wieder drüber nachdenken muss, ob nicht ein früherer Behandlungsbeginn sinnvoll ist.
Also zum einen die Infektiosität von positiven Einschränkungen durch eine frühere Behandlung. Die Menschen müssen dann aber auch mit den Nebenwirkungen der Medikamente rechnen. Und ansonsten gilt auch aus Ihrer Sicht nach wie vor besser die Safer-Sex-Regeln beachten, oder?
Natürlich ist die Verwendung von Kondomen nach wie vor der wichtigste Bestandteil unserer Prävention.
Ulrich Markus war das vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
In der schwulen Szene, den Kneipen und Diskotheken ist HIV inzwischen fast zum Tabuthema geworden. Keiner redet gern darüber, schon gar nicht darüber, dass er selbst positiv ist. Robert Beckmann geht heute ziemlich offensiv mit seiner Krankheit um.
Ich war früher ein sehr verschlossener Mensch, der Probleme nicht so nach draußen ließ, nur wenn es eben zu viel war, und dann gelernt, dass es etwas hilft, sich zu öffnen. Und ich bin auch heute jemand, der in der Szene auch hier in Frankfurt als positiv eigentlich sehr bekannt ist. Was ich jetzt zum Beispiel, was ich gerade noch sagen muss, ich habe neuerdings einen gesunden Freund, der wurde ein paar Mal schon in Geromeo angeschrieben, weißt du, mit wem du da zusammen bist. Das war auch ein Produkt der Sache, dass ich eben so offen mit der Sache umgehe. Und was ich in dem Zusammenhang auch sagen muss, es gibt immer wieder Leute, die betreiben in der Szene Rufmord mit Leuten, die vermeintlich positiv sind. Und das habe ich auch in der Ex-Beziehung schon erlebt. Aber ein paar Partner 3,5 Jahre gehabt, bin gesund aus der Szene, also aus meiner Beziehung praktisch entlassen, kann man sagen, wenn man das so sagen darf. Und zwischendurch habe ich mal gehört, der muss doch jetzt schon positiv sein, der ist doch mit dem Positiven zusammen. Und das stört mich ziemlich an der Szenerie. Also die Leute akzeptieren mich schon, manche, ich habe auch schon erlebt, dass ich in irgendwelchen Dunkelräumen auf einmal gefragt wurde, bist du positiv, und das bejaht habe, und dass wir dann ein nettes Gespräch hatten und keinen Sex hatten. Also ich habe wirklich die Menschen erlebt, ich kann damit umgehen, ich kann nicht damit umgehen, und jeder ist mir recht, der dann eben sagt, es geht eben nicht, ja, oder eben sich bemüht, mit mir umzugehen.
Prävention, wir haben es gehört, ist der beste Schutz vor HIV und AIDS. Robert Beckmann hat in den letzten beiden Jahren eine ganz spezielle Art der Prävention praktiziert. Mittendrin und genau dort, wo sie oft zu kurz kommt.
Es geht also bei dieser speziellen Prävention wirklich um die Pornokinos. Und da war es wirklich so, dass ich also während ich Sex hatte, das Safe-Thema bearbeitet habe. Das ist sehr speziell und das kann man nur als Privatperson tun, die ich ja dann auch war, und als Kommunikator für die AIDS-Hilfe unterwegs. Aber das auch natürlich arbeiten mit jemand, der positiv ist und andere Leute vor sich schützen muss, dass sie sich nicht anstecken, also mit mir.
Kannst du mal erzählen, was du da für Reaktionen erlebt hast?
Unterschiedliche. Ich stand auch schon im Darkroom und haben so ein bisschen gefummelt, und die Person wusste ungefähr, wer das jetzt war, hatte mich auf der Tanzfläche gesehen, und dann musste er auf einmal fragen, bist du HIV-positiv, obwohl wir gerade schon dabei waren, irgendwie ein bisschen gefühlstechnisch unterwegs zu sein. Und als ich das bejahte, musste die Person erstmal was mit mir trinken, und beim Getränk hat sie mir dann gesagt, du, ich kann das nicht, ich pack das nicht, ich bin nicht so weit, und das habe ich akzeptiert, und seit der Zeit kenne ich diesen Menschen und wir grüßen uns. Also ja, solche Sachen halt eben. Also, und dann auch andersrum, dass eben Leute gesagt haben, du, es ist gar kein Problem, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Und dann habe ich natürlich auch Positive dabei getroffen. Also es ist alles, also dass Leute spontan vor mir outen, obwohl das ja gar nicht jeder weiß. Also da gibt es sehr viel, die ganze Bandbreite erlebst du da. Und ja, das habe ich auch mühsam gelernt, weil am Anfang war ich ziemlich gestört und verstört mit diesen Sex mit allen, und es ist nicht sehr erektionsfördernd, wenn du immer an Ansteckung denkst, wenn du losgehst. Also es macht dir selber einen riesen Stress und du musst irgendwann eine Strategie entwickeln, damit umzugehen. Und da ich sehr offen wurde mit meiner Infektion, habe ich dann auch gemerkt, du kannst anderen damit helfen, und habe das dann für die AIDS-Hilfe im Pornokino umgesetzt.
Gibt es denn auch Leute dort, die dann gar nichts von Prävention oder Safer Sex wissen wollen?
Absolut. Es gibt die Baerbock-Fraktion, gibt zwar auch verschiedene Leute drin, aber es gibt Leute, die niemals Safer Sex haben wollen und die auch dann Abstand von mir nehmen. Wobei ich ja immer klar mache, dass ich meinen Sex abspreche, aber ich möchte keinen infizieren. Und die sind halt teilweise anders drauf. Und mit denen habe ich ein Problem und die haben mit mir ein Problem.
Gibt es dann da manchmal so direkt vor Ort Diskussionen?
Es gab einmal morgens im Park eine Diskussion, da war ich privat unterwegs und da habe ich jemand, der auch mit AIDS-Hilfe irgendwo mal zu tun hatte in einer anderen Stadt, und ich wusste das, erlebt, dass er einen Blowjob gemacht hat. Ich habe mich dazugestellt, ich durfte mitarbeiten. Also mir hat er das auch nett besorgt und er wollte dann von dem anderen das Sperma, er hat es ihm nicht gegeben, hat sich weggedreht. Er wollte mein Sperma, ich habe es natürlich auch nicht gegeben, ich habe mich auch weggedreht und die sexuelle Situation war vorbei und ich fragte ihn danach im Weggehen, sag mal, bist du eigentlich verrückt, was du da tust? Und wieso? Also da habe ich einen Sperma-Fetischisten erwischt. Also der braucht Sperma, das ist für ihn affengeil. Und ich sagte, und ich bin positiv, du hast gerade Sex mit mir. Mein Sperma wolltest du dich anstecken? Musstest du mir das jetzt sagen? Riesenterz. Wir haben uns nachher ruhig unterhalten. Sagte, du hast ja recht, aber ich bin so, wie ich bin. Und das ist das Problem. Manche Leute, der Fetisch ist wichtiger als das eigene gesunde Weiterleben.
Hast du das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren was verändert hat in der schwulen Szene, was Prävention und Safer Sex angeht?
Also gerade die jungen Leute, die sehr viel mit Internet und so weiter zu tun haben, sind manchmal sehr unvorsichtig. Und das ist nicht, weil sie überredet werden oder nur im Alkoholrausch. Manchen ist wirklich, es gibt ja Medikamente und selbst wenn die dann HIV-positiv sind und Medikamente nehmen, nehmen sie die so beliebig, dass mancher Junge schon mit Anfang 20 alle Therapien durch hat und der Arzt vor ihm steht, ich weiß nicht, was ich dir geben soll. Und der alte Simpel, so wie ich einer bin, der hat praktisch noch alle Chancen, weil er vernünftig mit diesen Sachen umgeht.
Was sagst du den Leuten dann?
Ja, ich frage sie schlicht, wie lange möchtest du eigentlich leben? Also ich lebe gern und wenn du nur 30 werden willst, muss ich das akzeptieren. Aber es ist doch irgendwo fatal, es tut mir eigentlich weh.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank dafür. Und das erwartet euch in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung. Um 9 Uhr gibt's hier bei uns die Weltnachrichten, danach die Veranstaltungs- und Fernsehtipps für diese Woche. Ralf Barreuter vom Club 78 wird uns anschließend erzählen, wie er den Ex-Catch-a-Gugu-Sänger Limahl für seine nächste Party im Südbahnhof gewonnen hat. Und zum Schluss unserer Sendung wenden wir uns noch einmal dem Thema HIV und AIDS zu, mit einem Bericht von der traditionellen Veranstaltung zum Welt-AIDS-Tag in der Paulskirche.